Wir werden ja heute den Abschluss des ersten Petrusbriefs hören und uns einige Gedanken darüber machen. Ja, also ersten Petrusbrief, der hat 5 Kapitel und da sind wir am 5. Kapitel angekommen. Petrus schreibt an seine Mitchristen. Und ja, damals war die Situation sehr schwierig. In eine Zeit hat Petrus da hineingeschrieben, wo Christen verfolgt worden sind, wo sie gelitten haben, wo sie einfach in großer Not waren. Und Petrus hatte versucht, ihnen Mut zuzusprechen und war sicherlich hier auch gebraucht worden von Gott selbst. Das Thema heißt Unterwegs zur Herrlichkeit. Das ist das Thema für die heutige Predigt. Petrus schreibt noch einmal wertvolle Gedanken auf, und diese Gedanken waren auch mir oft wichtig in der Seelsorge. Ich halte mich selbst auch daran und bin froh, es euch auch weitergeben zu dürfen. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, da spricht der Petrus erst einmal von Ältesten, ja, dass sie der Gemeinde vorstehen sollen, demütig. Und die Jüngeren sollten auch auf die Ältesten hören. Ja, sie sollen sich den Ältesten in gewisser Weise unterordnen. Aber alle sollten sich gemeinsam Gott unterordnen. Und irgendwann wird Gott sie auch, so wie es hier heißt in Vers 6, sie auch zu seiner Zeit erhöhen. Also das bedeutet, kämpfe nicht für dein eigenes Recht. Schau nicht immer darauf, wo kriegst du das größere Stück vom Geburtstagskuchen, sondern halte dich eher ein bisschen zurück. Gott wird dich schon sehen. Er schaut schon auf dich. Du bist nicht übersehen. Und zu seiner Zeit wird Gott mit seinem starken Arm dich erhöhen. Jetzt werde ich ab Vers 7 lesen und das ist dann unser heutiger Text. Da heißt es: Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der er steht. Es grüßen euch die Auserwählten in Babylon und Markus, mein Sohn, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Amen. Ich habe für diesen Bibeltext so 3 Fragen gestellt, also mit 3 Fragen auch versehen. Und diese möchte ich kurz nennen und dann gehen wir die Fragen eine nach der anderen durch. Also erstens, wohin mit deinen Sorgen? Wohin mit deinen Sorgen? Vers 7, ja? Wohin mit deinen Sorgen? Erste Frage. Zweite Frage. Warum soll ich wachsam sein? Vers 8. Warum soll ich wachsam sein? Und die dritte Frage ist, Was ist die wahre Gnade Gottes? Vers 12. Ich werde dich fragen, später noch einmal wiederholen. Jetzt zum Ersten. Wohin mit deinen Sorgen? Die Bibel sagt, werf deine Sorgen auf Gott. Aber warum? Weiter heißt es hier, er sorgt für dich. Was wird hier über die menschliche Sorge gesagt? Es wird ausgedrückt, unsere Sorgen sind für uns viel zu schwer. Lass dir das einmal gesagt sein. Unsere Sorgen sind für uns viel zu schwer. Sorgen sind Dinge, die nur Gott bewältigen kann. Und er möchte dies auch tun. Warum will sich Gott denn mit deinen Sorgen beschäftigen? Ja, der Gott, der dieses Universum geschaffen hat. Ja, der sich überall auskennt, der weiß, wie viel Haare du auf deinem Kopf hast und dann auch der Nebenmann und die Nebenfrau und alle zusammen und diese ganze Welt, der weiß, wie viel Haare es überhaupt gibt auf dieser Welt. Der so groß ist, warum will er sich mit deinen Sorgen denn beschäftigen? Die Bibel gibt da nur eine Antwort, weil er dich liebt. Das ist es. Es gibt einen Gott, der uns Menschen wirklich liebt und der sich so um uns bemüht, dass er sich selbst mit unseren Sorgen beschäftigen will. Du bist ihm wertvoll. Und das andere will sich um deine Sorgen bemühen und kümmern, weil dich die Sorgen niederdrücken, und zwar so sehr, dass sie dich töten können. Der Herr Jesus hat einmal über die Gefahren, die das Leben im Glauben angreifen, Folgendes gesagt. Er berichtet hier von einem vierfachen Ackerfeld, also das Gleichnis vom Ackerfeld. Und da heißt es in Lukas Kapitel 8, Vers 14, ich lese diesen Vers. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es hörten, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Also hier, was ist an den Sorgen so gefährlich? Sorgen können das Glaubensleben ersticken. So wie Reichtum, Vergnügungen des Lebens, wenn man sich darauf ausrichtet und darauf sich konzentriert, wird das Glaubensleben erstickt. So können es auch mit den Sorgen passieren. Sorgen, ständige Sorgen, sind also eine echte Gefahr. Also wenn du sagst, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da, ja? Wenn du so aufwachst, ja? Gefährlich. Was muss folglich der Christ tun hier? Was muss er tun? Gib die Sorge an Gott ab. Gib die Sorge um deine Kinder ab, um deine Enkel ab. Gib die Sorge um deinen Arbeitsplatz ab. Gib die Sorge um deine Zukunft und die Zukunft deiner Lieben an Gott bitte, bitte ab. Und denke einmal darüber nach, ob du durch dein Sorgen wirklich etwas zum Positiven bisher getan hast. Dass du dich mit dieser Sache über Jahre, vielleicht über Jahrzehnte so beschäftigt hast, dass dich das vielleicht sogar die Nächte raubt, ja, dass du nicht schlafen kannst. Hast du da bisher etwas ändern können? Etwas zum Positiven? Christus sagte einmal in Lukas Kapitel 12, Vers 24 und 25, Betrachtet die Raben. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben weder Speicher noch Scheunen. Und Gott ernährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Können wir Menschen wirklich durch das Sorgen unser Leben verlängern? Wird hier gefragt. Sicherlich sollen wir uns um das Essen kümmern. Wir sind keine Vögel. Ja, Raben haben keinen Kühlschrank, das stimmt. Sie handeln wie Vögel, gut so. Aber wir Menschen, wir sollen handeln wie Menschen. Und da gibt es Dinge, die wir nicht letztendlich können, wie auch unserem Leben, das einfach zu verlängern. Aber wir können auch nicht durch Sorgen etwas zum Positiven bei einem anderen verändern. Ja, wir sollen handeln wie Menschen. Wir sind nicht Gott. Wenn es hier heißt, mit Essen, gut, wir sollen sicherlich dafür sorgen, in dieser Weise kümmern, dass wir noch Brot über Nacht im Haus haben, dass wir morgens auch noch was zu essen haben. Aber wenn wir darüber nachdenken, was wird mit dieser Welt, werden wir nächstes Jahr noch Essen haben, überlasst das Gott. Werden wir noch Rente erleben, ach, überlasst das Gott. Gott lässt wachsen, Gott wird sich um dich kümmern. Sicherlich sollen wir uns um unsere Kinder kümmern. Ja, wir sollen dafür streben, dass sie Nahrung und Kleidung und gute Erziehung haben. Aber lass das mit den Sorgen, ob sie auch wohl gut geraten. Ob sie doch hoffentlich den Weg mit Jesus gehen. Natürlich sollst du deinen Teil tun, aber was darüber ist, überlass das bitte Gott. Gib ab, es ist zu schwer für dich. Sicher sollst du deinen Teil tun, damit die Ehe gut gelingt, aber was darüber hinaus ist, gib Gott ab. Überlass das Sorgen Gott. Und was hat er versprochen? Was wird Gott mit deinen Sorgen tun? Er sorgt sich für dich. Jetzt denken wir mal gut nach. Könnte es sein, dass Gott sich erst dann mehr darum kümmert, wenn du ihm auch in diesen Sorgen das überlässt, dass du das auch abgibst? Könnte es sein, dass Gott nicht darauf wartet, bis endlich sein Kind sagt, mein Gott, diese Sache ist mir zu schwer. Ich kann sie nicht tragen. Ich gebe sie dir heute ab und bitte dich herzlich, kümmere du dich darum. Liebe Geschwister, es ist eine große Gnade, dass unsere Sorgen bei Gott wichtig ist. Es heißt nicht, dass Gott unsere Sorgen einfach liegen lässt. Nach dem Motto, wenn ich mich nicht darum kümmere, wer kümmert sich dann darum? Ja, Gott kümmert sich. Und denke jetzt noch einmal genau nach. Wenn Gott sich um das, worum du dir Sorgen machst, kümmerst, dann sind doch die Sorgen in den besseren Händen, oder? Sind sie da nicht in den besseren Händen? Vertraue Gott. Die erste Frage war, wohin mit den Sorgen? Antwort, Sorgen zu Gott. Der kann besser als du dafür sorgen. Deine Sorgen sind bei Gott in den besseren Händen. Die zweite Frage. Warum sollst du wachsam sein? Vers 8. Ein Kind Gottes, das doch einem um sich kümmernden Gott weiß, warum soll es denn noch wachsam sein? Gott schaut doch. Es ist trotzdem in Gefahr. Deshalb sagt ja Gottes Wort es uns auch, weil er uns warnen will, weil er uns helfen will. In dieser Welt gibt es eine starke und für uns Menschen unüberwindbare Person. Darüber spricht die Heilige Schrift. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren, ob es den Teufel gibt oder nicht. Die Bibel spricht selbstverständlich davon. Und diese Person will unseren Tod. Der Jesus sagt einmal in Johannes 8, Vers 44, kann man sich vielleicht auch ganz gut merken, 4 und 4 sind 8, Johannes 8, Vers 44, dass der Teufel ein Menschenmörder ist. Er hat also nur ein Ziel, den Menschen zu quälen und dann umzubringen, dich auszudrücken wie eine Zigarette. Dieser, so sagt hier Petrus, geht umher wie ein brüllender und suchender Löwe. Ein Schaf kann einem Löwen nie etwas entgegensetzen. Ja, der Löwe wird keine Angst vor einem Schaf haben. Der hat nur Hunger, ja, wenn er das Schaf sieht. Und so, wenn wir Christen als Schafe ausgesandt werden, dann sollten wir wissen, wir sind einem Löwen hoffnungslos ausgeliefert. Hoffnungslos. Wir können nichts tun. Wir sind weder schnell genug, noch schlau genug, noch kräftig genug, noch Angst für den, also dass wir dem Löwen Angst machen können, geht gar nichts. Wir sind hoffnungslos ausgeliefert. Und wer hier auf seine eigene Kraft vertraut und seine eigenen Wege geht, wird auch die Zähne dieses Löwen erleben. Warum sollen wir wachsam sein hier? Weil der starke Teufel uns angreifen wird. Das ist sein Ziel. Wir sollten in dieser Welt nicht glauben, dass wir nicht versucht werden. Selbst der stärkste und geistlichste Christ ist immer noch ein Schaf. Was soll uns helfen auf dieser Welt, um vor den Angriffen des Teufels vorbereitet zu sein? Hier wird's gesagt, seid nüchtern. Das Gegenteil von betrunken, ja? Seid klar im Kopf und seid wach, wachsam, nicht einschlafen. Wir sollten wissen, nicht überall, wo Christsein draufsteht, ist auch Christsein drin. No? Nicht überall, wo Christsein draufsteht, ist Christsein drin. Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit einem feurigen Christen, der brannte für den Herrn Jesus. Ich denke, er macht es auch heute noch. Er erklärte mir, dass es heute noch die Sprachenrede und Prophetie gibt. Er meinte, dass heute noch solche Wunder geschehen wie zur Zeit der Apostel. Und ich hörte ihm interessiert zu und sagte dann, weißt du, ich war der Sache auch einmal sehr aufgeschlossen. Auch ich habe um diese Dinge gebetet. Aber in der Heiligen Schrift habe ich so manches entdeckt, was mir dann auch zum Fragen kam, was ich dann auch darüber nochmal nachgedacht habe. Zum Beispiel in 1. Korinther 14, Vers 27, dort steht, wenn jemand in einer Sprache reden will, also das heißt in einer Sprache, die er nicht gelernt hat, Gott hat damals diese Gabe gegeben, so sollen es zwei, höchstens drei sein. Ja, also in einer Versammlung, in einer öffentlichen Versammlung, dann zwei oder drei solche Leute, die in einer anderen Sprache Worte Gottes weitergeben. Darum ging's. Und dann heißt es, der Reihe nach. Also wenn der eine angefangen hat, bis er aufgehört hat, und der zweite, können wir uns gut vorstellen. Und dann heißt es, und einer soll es auslegen. Nun sagte ich, meine Erfahrung war bisher, dass es an diese Regel sich nicht gehalten wird. dass die Zungenrede oft nicht ausgelegt wird und dass auch man mehr als drei hat und dann ist es manchmal auch durcheinander, jeder redet da. Und dann habe ich gefragt, wenn die Heilige Schrift, und davon gehen wir ja aus, von Gottes Geist inspiriert ist, also Gottes Geist hat dieses Wort gegeben, und dann hat er eine Regel aufgestellt. Das Wort Gottes sagt, die Regel ist folgende, drei hintereinander und Auslegung muss da sein. Und wenn das nun nicht gemacht wird, sündigt jetzt der Heilige Geist gegen sein Wort? Was spricht denn da, wenn da was spricht? Wer spricht denn da? Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Christen auch durch ganz heilige Dinge zu Fall zu bringen. Wenn Satan sich als Engel des Lichts verstellen kann, 2. Korinther 11, Vers 14, dann ist das für uns zuerst mal nicht erkennbar. Ja, der Engel des Lichts ist ja eher ein Engel von Gott. Ja, so sieht's aus. Aber es ist manchmal was ganz anderes dahinter. Wir brauchen Nüchternheit und Wachsamkeit, gerade in der Zeit, in der der Herr Jesus bald wiederkommt. Wir wissen nicht, wann es ist, aber wir sind auf jeden Fall der Zeit viel näher wie damals, fast 2000 Jahren. Und der Herr Jesus sagt, gerade für diese Zeit lasst euch nicht verführen, Matthäus 24, Vers 11. Deshalb auch, wer hier vielleicht zum ersten oder zum zweiten Mal hier in der Gemeinde ist, nimm das nicht gleich, wenn von hier vorne etwas gesagt wird, gleich alles so an, sondern überprüfe es selbst am Wort Gottes. Ist das so? Denn man kann sich irren. Irren ist menschlich. Und Jesus sagt, Matthäus 24, Vers 11, lasst euch nicht verführen. Wie können wir die Schliche des Teufels erkennen? Geht das? Persönlich denke ich, dass der Teufel sich in seiner Verführung nicht wirklich geändert hat. So wie er schon damals die Eva verführt hat, so tut er es auch heute. Sicher sind seine Angebote vielfältiger. Aber das Grundprinzip bleibt. Und wir sind da sehr, sehr empfänglich für dieses Grundprinzip. Wie war das denn bei Eva gewesen? Nun, Satan hat ihre Aufmerksamkeit auf ihr Leben und auf eine mögliche Verbesserung ihres Lebens gelenkt. Was hat er denn gesagt? Wenn du, Eva, von dieser Frucht isst, Eva, denk gut darüber nach. Wenn du davon isst, dann wirst du klug werden. Du kannst also dein Leben verbessern, wenn du mir gehorchst. Du kannst einen Segen bekommen, und zwar sofort. Ein Biss genügt. Und du wirst klug. Ein Biss genügt. Und du bist selbst Chef deines Lebens. Du brauchst nicht immer Gott zu fragen, was gut und böse ist. Du weißt es jetzt selber. Wie ist das mit der christlichen Verführung? Was wird da den Menschen nicht alles versprochen? Da hört man, komme zu Jesus und deine Geldsorgen oder deine Gesundheitsprobleme, deine Sorgen um Anerkennung und erfülltem Leben wird dargestellt. Aber hören wir, wovor Christus uns wirklich befreit hat, ist die Schuld und die damit verbundene Höllenstrafe. Alles andere hat Gott nicht wirklich versprochen. Es gibt heute Kinder Gottes, die wirklich hungern. Es gibt Kinder Gottes, die verfolgt werden. Es gibt Kinder Gottes, die getötet werden, grausam getötet werden. Es gibt Kinder Gottes, die krank sind und bleiben und auch an Krebs sterben. Es gibt Kinder Gottes, die ein Auto kaufen und nach 2 Monaten ist es kaputt. Es gibt Kinder Gottes, die eine Firma gründen und die dann wieder pleite geht und so weiter und so weiter. Und bei all dem können wir nicht sagen, dass sie zu wenig geglaubt hätten oder dass Sünde in ihrem Leben zu finden wäre, die genau dies zur Folge hat. Wer den Psalm 73 begriffen hat, weiß, dass Gott mit seinen Gläubigen einen Weg geht, der gerade diesen Gläubigen, mit dem er den Weg geht, dass er diesen Gläubigen an sein Herz ziehen möchte. Also der Weg, den wir hier auf dieser Erde leben, ist nicht ein Weg, der uns von allen Problemen befreit, sondern ein Weg, wo Gott uns an sein Herz ziehen möchte. Gott möchte uns an sich binden und nicht an seine Geschenke. Gott gibt natürlich auch Geschenke, aber wir sollen uns über Gott freuen, über ihn selbst. Darum soll es gehen. Wie versucht der Teufel? Er stellt irdische Wünsche in den Mittelpunkt der Menschen. Der Teufel stellt irdische Wünsche der Menschen in den Mittelpunkt. Gott dagegen wird seine Menschen von dem ewigen Verlorensein befreien und hier auf der Erde dafür sorgen, dass dieser sein erlöster Mensch im Glauben und im Vertrauen zu Gott wächst. Dafür sorgt er, dass der Mensch im Glauben und im Vertrauen zu Gott wächst. Das ist sein Ziel. Gott geht es nicht zuerst um Problemlösungen, sondern um Charakter und Glaubensbildung. Und dafür nutzt er auch Schweres im Leben. Not lehrt bekanntlich auch beten. Also Vorsicht bei religiösen Versprechen, die zwar unser Herz gerne hören, aber die Gott nicht wirklich versprochen hat, sei nüchtern und wach. Ich komme nun zur dritten Frage. Was ist die wahre Gnade Gottes? Dieser Ausspruch hat Petrus in Vers 12 geschrieben. Ja, er teilt sogar mit, dass Silvanus, wahrscheinlich der Überbringer des Briefes, ihnen durch diesen Brief die wahre Gnade mitteilen soll. Und was ist die wahre Gnade von Gott? Die soll hier im Petrusbrief deutlich gemacht werden. Ich möchte dann kurz zusammenfassen. Einmal, die wahre Gnade ist immer ein Geschenk. In 1. Petrus 1, Vers 2 wird gesagt, dass Gott den Christen mehr und mehr Gnade schenken soll. Gnade ist immer ein Geschenk, wir können sie nie verdienen. Dann das Zweite, 1. Petrus 10, Gnade ist einmal die Errettung. Dass ein Mensch zu Christus kommt und er dann von der ewigen Hölle befreit wird, weil er an den Herrn Jesus glaubt, ist Gnade Gottes. Haben wir nicht verdient. Wir sind alle Sünder, die begnadigt sind, wenn du an Christus glaubst. Dann das nächste, 1. Petrus 2, Vers 19 und 20. Zweimal wird es erwähnt. Gnade ist auch für Christus zu leiden, um des guten Willen zu leiden. Wisst ihr, es geht darum, dass nicht nur wir gerettet sind aus Gnaden, sondern wir dürfen auch aus Gnade mit Jesus leben. Und Undank ist der Welten Lohn. das passiert und das ist wahr. Gnade also ist, für Gutes zu leiden. Und dann das Nächste, Gnade ist, auch dienen zu dürfen. In 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander ein jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Und es heißt einmal am Ende, wird es so sein, Matthäus 25, Vers 21, da sagt der Herr zu seinem Knecht, der Herr Jesus zu seinem Jünger, können wir auch sagen, recht so, du treuer und guter Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Wenn wir unsere Gaben, die Gott uns gegeben hat, und das ist Gnade von Gott, die haben wir uns auch nicht erarbeitet, wenn wir sie einsetzen, dann ist es ein Geschenk, das Gott uns macht, dass wir das überhaupt tun dürfen. Und dann heißt es, komm, mein Knecht, nicht einfach nur zu deiner Freude. Natürlich, wir freuen uns auch, wenn wir zu Gott kommen. Aber es heißt ja auch, zur Freude deines Herrn. Der Herr Jesus freut sich, wenn er seine Jünger zu sich bringt und die auch hier gedient haben. Gnade ist, Gottes Gaben einsetzen zu dürfen. Wie bleibt man in der Stellung der Gnade? Das bedeutet, wie können wir Gottes Gnade immer wieder auch erleben und bekommen? Darauf gibt Gott auch eine Antwort in 1. Petrus 5, Vers 5. Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Also wenn wir in dieser Stellung bleiben, Herr Jesus, du weißt, was für ein Mensch ich bin. Du weißt, wie schnell ich vom Glauben sogar abfallen kann, wenn du mich nicht hältst. Du weißt, in wie viele Irrwege ich gehen kann, wenn du mir nicht zeigst den richtigen Weg. Du weißt, wie schwach ich bin in allen möglichen Versuchungen und Verführungen, wenn du mich nicht hältst. Ich wäre ganz und gar verloren. Wenn ich in dieser Stellung bleibe, wird Gott mir weiter Gnade schenken. Und wehe dem, der meint, ich hab's jetzt geschafft. Ich kann's. Ja, wer steht, ja, wer meint zu stehen, der sehe zu, dass er nicht fällt. Gott gibt Gnade dem Demütigen. Drei Fragen. Wohin mit deinen Sorgen? Vers 7. Zu Gott. Die Antwort. Er sorgt besser als du. Zweitens. Warum sollst du wachsam sein? Weil der Teufel dich verführen will. Und drittens, was ist die wahre Gnade Gottes? Es ist Gottes Geschenke, die er dem Demütigen gibt und die wir dringend brauchen. Sei es, um gerettet zu werden, sei es, um hier auf dieser Welt als Christ zu leben und sei es, um für den Himmel Schätze zu sammeln und der Gemeinde zu dienen. Amen.